willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Ricardo Tunnissen zu mir in den Podcast eingeladen. Ricardo hat seine Wurzeln, wie ich auch, im Bankensektor, ist diplomierter Bankbetriebswirt und war während seiner Zeit als Banker für die Beratung von Privatkunden zuständig, sowie als Finanzierungsspezialist in der privaten Baufinanzierung und später als Gewerbekundenberater tätig. Heute hilft er anderen Menschen, ihre eigenen Finanzentscheidungen zu treffen, ohne sich ausschließlich auf die Meinung von Finanzberatern verlassen zu müssen. Hallo Ricardo, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, grüß dich Saskia. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch total, heute bei dir im Podcast Gast sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch und vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ja, früher war der Beruf des Bankers ja durchaus sehr beliebt. Seit der Finanzkrise hat sich das allerdings stark verändert und der Banker hat sein Ansehen verloren. Immer wenn so dieses Berufsbild-Ranking, Vertrauen in die Berufe rauskommt, landet das Berufsbild des Bankers ja immer auf den letzten Plätzen. Was hat 2013 bewogen, eine Bankausbildung zu machen?
Bei mir ging das Ganze damals schon im Schulpraktikum quasi los, wo ich damals überlegt hatte, okay, in welchem Bereich möchtest du gerne einsteigen? Und ich fand schon von Grund auf das Thema Geld und Finanzen sehr, sehr spannend. Und dadurch war für mich relativ schnell die Entscheidung klar, dass ich gerne ein Praktikum in der Sparkasse machen möchte. Und dort bin ich dann quasi auch eingestiegen. Das war so ein zweiwöchiges Schulpraktikum. Und ja, ich muss wirklich sagen, das war einfach ein großer Glücksgriff, weil mir das von Anfang an extrem viel Spaß gemacht hat. Das war quasi, wie man sich so ein Praktikum auch im besten Sinne vorstellen kann, also dass man in verschiedenen Bereichen aktiv ist. Ich war zum einen am Schalter, im Servicebereich aktiv, da durfte ich aber auch natürlich in viele interne Abteilungen reinschnuppern und habe da relativ schnell gemerkt, dass mich das quasi interessiert, dass ich das richtig cool finde, diesen Beruf, und dass ich mich da einfach auch noch weiter mit beschäftigen möchte, dass ich da gerne das Ganze quasi auch von der Pike auf erlernen möchte. Und dann war das Schulpraktikum in der Sparkasse vorbei. Und dann gut 2 Jahre später war dann quasi der Moment gekommen, wo es so langsam auf das Abitur zuging. Bei der Bank muss man sich immer relativ frühzeitig bewerben. Bei mir war das 1,5 Jahre vorher, bevor die Ausbildung begonnen hat. Und dann war für mich ja quasi die Entscheidung schon sehr klar, dass ich auf jeden Fall bei der Bank starten möchte. Und die Volksbank, wo ich damals dann gearbeitet habe, die hat quasi als erster die Stellenausschreibung geschaltet. Und da habe ich mich da quasi direkt beworben und hatte Gott sei Dank auch die Möglichkeit, dort meine Ausbildung zu starten. Und so bin ich dann quasi in der Bank gelandet. Und da war das quasi auch so, dass ich während der Ausbildung, ähnlich wie bei dem Praktikum in der Sparkasse, in den verschiedensten Bereichen reinschnuppern durfte, sowohl jetzt in der privaten Kundenberatung, teilweise auch in der privaten Baufinanzierung und glücklicherweise, auch da war ich auch extrem dankbar für, 4 Wochen durfte ich aktiv in der Firmen- und Gewerbekundenberatung tätig sein und da quasi den alten Hasen über die Schultern schauen. Ja, und das war dann quasi auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, gerade dieser Finanzierungsbaustein in der Bank, den finde ich total faszinierend und da möchte ich mich gerne quasi auch noch mehr drauf fokussieren. Und als dann die Ausbildung zu Ende war, kam auch da wieder glücklicherweise die Stellenausschreibung genau diesen Bereich in der Firmen- und Gewerbekundenberatung, wo ich mich dann auf eine Trainee-Stelle beworben hatte, die so aussieht, dass ich dann quasi erst einmal in der privaten Baufinanzierung als fester Berater für gut 1,5 Jahre tätig war. Dann bin ich in die private Baufinanzierung gewechselt, um einfach da erstmal das Privatkundenbaufinanzierungsgeschäft zu erlernen und dann schlussendlich doch nochmal in die Firmen- und Gewerbekundenberatung gewechselt, wo ich dann als Gewerbekundenberater tätig war. Denn da ist ja, sag ich mal, auch noch ein großer Unterschied im Vergleich zur privaten Baufinanzierung, denn in der privaten Baufinanzierung habe ich natürlich die Gehaltsabrechnung beispielsweise, nach der ich eine Kreditentscheidung treffen kann. In der Firmen- und Gewerbekundenberatung habe ich die ja in den meisten Fällen so nicht, sondern muss die Bilanzen lesen können, ich muss die Gewinn- und Verlustrechnung, BWAs verstehen können, lesen können. Und das fand ich von Anfang an sehr faszinierend und deswegen hat mir das große Freude bereitet, in dem Bereich dann auch beruflich aktiv sein zu dürfen.
Nun bist du ja durch quasi deinen Job eben auf dieses Thema Baufinanzierung aufmerksam geworden. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, ich habe dann schnell festgestellt eben, dass ich so der Finanzierungstyp bin. Bei mir war es genau anders. Hat auch ganz am Anfang ein Kollege zu mir gesagt, du wirst im Laufe deiner Ausbildung merken, ob du eher der Wertpapier- oder der Kreditmensch bist. Bei mir waren es Wertpapiere, die ja bei mir so das Interesse geweckt haben, bei dir eben ja das Thema Finanzierung. Und dann hast du ja auch selbst Eigentum ja schon recht früh erworben. Wann hast du deine erste Immobilie gekauft?
Meine erste Wohnung, die habe ich im Jahr 2017 gekauft, relativ Anfang des Jahres, genau. Und das war quasi auch so ein bisschen aus dem Prozess entstanden, dass ich ja beruflich in dem Bereich tätig war. Und ich fand das immer total spannend, was quasi meine Gegenüber am Tisch so alles realisiert haben und was die sich da ja aufgebaut haben über die Jahre hinweg. Und das fand ich immer total spannend. Irgendwann habe ich gesagt, okay, du möchtest gerne auch mal auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Und das war dann quasi der Moment, wo ich mich aktiv mal damit befasst hatte. Denn das ist ja, sage ich mal, noch ein großer Unterschied, ob man das Ganze jetzt aus Banksicht berät, beziehungsweise da die Finanzierungsgespräche führt, oder ob man natürlich auch selber, sage ich mal, in dem Bereich aktiv ist und dein eigenes Geld in die Hand nimmt, denn dann kommen natürlich noch ganz andere Punkte auf einen zu, wie beispielsweise überhaupt einmal die Kontakte zu knüpfen, zu Maklern vor Ort, erstmal die Zuschläge zu erhalten, Mietverträge aufzusetzen, als auch der gesamte Verwaltungsaufwand, den man natürlich so als Bankberater im Hintergrund alles gar nicht mitbekommt. Und dann hatte ich mir im Sommerurlaub 2016 quasi das erste Buch genau zu diesem Thema geholt. Das war von Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien. Und das habe ich dann in Südfrankreich, wo wir damals Urlaub gemacht haben, Tag ein, Tag aus gelesen. Und der Untertitel war, so werden Sie in 6 Monaten zum privaten Immobilieninvestor. Und das fand ich damals total interessant. Und das Buch hat tatsächlich Wort gehalten. 6 Monate später saß ich dann beim Notar und habe dann quasi ja das Risiko in die Hand genommen und mal mein eigenes Geld in dem Bereich investiert.
Was war deine erste Wohnung? Was war das für eine Wohnung?
Das ist eine relativ kleine Wohnung gewesen, die 39 Quadratmeter hat, mit also einer soliden Mieterin drin, die auch schon zuvor darin gewohnt hat. Die habe ich quasi mit übernommen. Und ja, man sagt ja auch oft, dass so die erste Investition viele Fehler irgendwie hat. Ich muss klopfe jetzt mal hier voll sagen, dass ich nach wie vor sehr glücklich und zufrieden mit genau diesem Investment bin, dass ich die Wohnung auch nach wie vor halte, die Mieterin auch nach wie vor noch drin ist. Und ja, die Geschäftsbeziehung, die läuft da auch, ich sage das mal, Geschäftsbeziehung, die läuft auch nach wie vor ja sehr zufriedenstellend.
Ja, sehr cool. Wie viel Eigenkapital hast du da eingebracht bei deiner ersten Finanzierung?
Ja, ich glaube, ich bin da bei sowas auch mal relativ berufsgeschädigt, dass ich da einen großen Fokus auf diese soliden Finanzierung setze. Und da habe ich damals sowohl die Kaufnebenkosten in NRW, wo ich jetzt mit Maklern zusammengearbeitet habe, bei 12% des Kaufpreises liegen. Also die Kaufnebenkosten von 12% habe ich aus Eigenkapital bezahlt, als auch bei den ersten 2 Wohnungen sogar noch 10 bis teilweise 15% des Kaufpreises aus Eigenkapital.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich habe als ja ehemalige Bankerin immer noch so dieses Syndrom, bloß keine Schulden machen. Also,
ja.
Deswegen bin ich auch noch keine Immobilieninvestorin, weil bis jetzt zum einen dieses Immobilie, was so eine Immobilie mit sich trägt, und ich bin so ein Reisejunkie, der irgendwie ja von einem Land ins nächste und in der Weltgeschichte umher tingelt. Das ist zum einen das, und auch bisher war das für mich jetzt nicht so reizvoll, mir jetzt irgendwie so einen Kredit ans Bein zu heften, und daher ja lege ich meinen Fokus noch auf Aktien.
Ja, und das finde ich als ja auch gerade so dieser spannende Teil in diesem ganzen Finanzbereich. Und zwar, es gibt ja so viele Möglichkeiten, und man kann sich ja immer für sich quasi selbst das rauspicken, was zu der eigenen Persönlichkeit, zu der eigenen Risikotoleranz, als auch zu den eigenen Zukunftsplänen passt. Und deswegen finde ich das halt so genial und auch so spannend. Denn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du findest den Wertpapierbereich total spannend und Finanzierung sind bisher zumindest nicht so wirklich dein Interessengebiet gewesen, dann gibt es da ja auch viele coole Möglichkeiten, die du quasi auch schon bisher ausschöpfst. Und das finde ich halt diesen spannenden Bereich. Also es gibt nicht die Lösung oder das Konzept von der Stange, wie man das Ganze aufbauen muss, sondern man muss einfach in sich hineinhören, überlegen, worauf man persönlich Wert legt, was die eigenen Wünsche und Ziele sind, und kann anhand dessen quasi sich genau das so aufbauen, wie man sich das für die Zukunft vorstellt. Und das finde ich halt eine mega geniale und coole Geschichte daran.
Ja. Durch deinen Instagram-Kanal weiß ich ja auch, dass du auch ein Wertpapierdepot hast. Wann kam das mit dazu zu deinen Immobilien?
Also das kam schon deutlich eher mit dazu. Vor meiner Ausbildung hatte ich quasi so mein Erstgespräch, als es darum quasi ging, okay, du beginnst jetzt die Ausbildung, du bekommst dann auch bei uns als Arbeitgeber vermögenswirksame Leistung, also die VL. Und das war dann quasi für mich der erste Moment, wo ich ja mich begonnen hatte, mit diesem Thema zu beschäftigen, ob es jetzt irgendwie einen Bausparvertrag wandern sollte, ob das Ganze jetzt an der Börse investiert werden sollte. Und das waren quasi so meine ersten Berührungspunkte. Und dadurch bin ich quasi so auch in dieses Thema reingekommen. Und ja, wenn man dann irgendwann so die ersten paar Euros da quasi drin liegen hat, darin investiert hat, dann ist das für mich immer so der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bist du quasi da mit dabei, jetzt möchtest du dich noch gerne etwas intensiver damit beschäftigen. Bin dann über die verschiedensten YouTube-Kanäle nochmal ein bisschen intensiver mit der Materie oder ein bisschen genauer noch da reingekommen. Und ja, habe dann quasi nach und nach mir überlegt, welche Bereiche gibt es denn dort noch im Wertpapierbereich? Was ist für dich vielleicht spannend? Habe da auch die unterschiedlichsten Dinge ausprobiert. Mit ja, großen Misserfolgen, mit aber auch guten Erfolgen. Und so habe ich dann quasi über die Jahre festgestellt, was für mich ja das Passende an der Börse ist und als auch natürlich, wovon ich definitiv die Finger lasse, weil ich mir mit solchen Dingen natürlich auch schon ordentlich die Finger verbrannt habe.
Okay, also du bist über die vermögenswirksamen Leistungen eben zu deinem ersten Aktienfonds gekommen. Für die Zuhörer vermögenswirksame Leistungen, ganz wichtig, checkt es mal in euren Arbeitsverträgen oder im Tarifvertrag. Ist das geregelt, ob ihr ja von eurem Arbeitgeber eben vermögenswirksame Leistungen erhaltet? Und wie Ricardo gerade schon gesagt hat, man kann sich das eben aussuchen, ob man das in einen Bausparvertrag einzahlt oder eben in einen Aktienfonds, gibt es noch ein paar weitere Optionen. Aber wichtig ist, dass man mal schaut, ob man Anspruch hat, denn viele verschenken diese vermögenswirksamen Leistungen und das sind bis zu 40 Euro im Monat. Die sollte man doch auf jeden Fall mitnehmen. Bei mir war das ein Bausparer tatsächlich. Also mein Vater hat mir damals geraten, mach mal das in Bausparvertrag. Der war nicht so der Börsenfan, hatte sich ja beim Zocken damals so die Finger verbrannt und deswegen habe ich auch immer noch so ein Bausparer aus alten Zeiten, der hat aber auch noch ganz gute Zinsen jetzt.
Ja, ich meine, ist natürlich auch eine super Möglichkeit, wenn du jetzt quasi für null Risiko doch noch eine gute Verzinsung bekommst durch so einen Altvertrag. Also ist natürlich auch da wieder die Frage, was stellt man sich vor, aber das kann natürlich auch spannend sein, je nachdem, was da so der eigene Fokus ist.
Ja, was war das für ein Aktienfonds? Auf welchen Markt ging der?
Das war ein weltweit investierender Aktienfonds. Das war auch bei der Volksbank mit der Union Investment Zusammenarbeit. Das war ganz konkret der Uni Global, den ich damals dann bespart hatte.
Ah ja, cool.
Genau.
Und hast du den heute noch?
Nee, ich habe jetzt, also ich hatte bis 2018, bis ich quasi auch noch in der Bank gearbeitet hatte, alles bei der Union Investment. Und dann bin ich ja quasi den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen im Oktober 2018. Und das war quasi dann auch so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bist du gar nicht mehr so vor Ort. Ich bin dann auch umgezogen und habe dann quasi alles von den aktiv gemanagten Fonds so rüber geswitcht in die passiv gemanagten Fonds, also in die ETFs, weil ich dann einfach ja doch kostensensibler geworden bin und habe dann geguckt, ja, wie kann ich das Ganze vielleicht auch nochmal anders alles aufbauen. Ich bin aber nach wie vor ein großer Fan auch von aktiv gemanagten Fonds, um das vielleicht auch mal so direkt in den Raum zu werfen, weil ich glaube, dass man nicht nur Produkte aufgrund von Kosten als auch von ja, Renditegesichtspunkten vergleichen sollte oder muss, sondern da gibt es natürlich auch noch ganz andere, vielleicht auch weiche Faktoren, die da mit Einfluss nehmen. Beispielsweise über ETFs wäre ich mit Sicherheit erst Jahre später an die Börse geraten und durch gerade diese aktiv gemanagten Fonds von der Union Investment war es mir halt oder war es so cool, dass ich das ja schon relativ früh, Jahre vorher vor den ETFs, ja näher gebracht bekommen hatte. Und wenn ich quasi komplett von Anfang an auf mich allein gestellt gewesen wäre, dann hätte ich erst Jahre später mit dem Bereich begonnen. Und ich war quasi, als ich das damals abgeschlossen hatte, total glücklich, total zufrieden. Und ob ich dann da jetzt 1, 2 oder 3% mehr oder weniger Ertrag gemacht habe im gleichen Zeitraum mit einem Vergleichsindex, also mit einem ETF, das war mir und ist mir auch im Nachgang in dem Moment total egal gewesen. Hauptsache, man hat erstmal angefangen, man ist mit der Thematik in Kontakt gekommen und man war zufrieden. Und das ist so quasi auch das, was für mich zählt. Ob jetzt da 1, 2% mehr bei rauskommen, das muss man alles für sich dann im Nachgang abwiegen. Aber für den Moment war ich total zufrieden und bin deswegen auch ein großer Fan von beiden Varianten.
Ja, absolut. Also es ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich auch gerade auf Instagram eben sehr diesen kostenfokussierten Ansatz sehe. Und natürlich ist das auch das Argument für das passive Investieren, dass eben ja aufgrund der geringen Kosten da bessere Renditen zustande kommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich aber immer wichtig, von der Anlagestrategie her zu kommen.
Ja.
Und wie du gerade sagtest, also bevor man jetzt ja erst 5 Jahre später anfängt und gerade auch damals waren die ETFs ja auch noch gar nicht so ein Thema. Also dieser ETF-Hype, den haben wir ja jetzt erst seit ein paar Jahren und besonders stark empfinde ich das eben seit quasi dem Corona-Crash und jetzt, wo auch die ganzen Neo-Broker am Markt sind, wo jetzt die ETFs da wirklich so einen Hype erfahren. Aber es gibt ja eben aktiv gemanagte Fonds, die man so eben nicht im passiven ETF-Markt findet. Und wenn man das aber eben mit in seine Strategie reinnehmen will, bevor man es gar nicht macht, dann doch lieber eben da auch auf einen aktiv gemanagten Fonds zurückgreifen.
Genau so sehe ich das auch. Also ich glaube, dass es gibt keine guten oder keine schlechten Produkte, sondern es gibt einfach nur passende oder unpassende. Und da muss man einfach immer individuell prüfen, ob das Ganze jetzt für einen persönlich passend ist oder nicht. Und da gibt es halt super viele Kriterien. Das Ganze wirklich jetzt nur runterzuschreiben auf Kostengesichtspunkte ist, glaube ich, auch nicht so der richtige oder, na gut, ist jetzt vielleicht auch nicht so der zielführende Ansatz. Und da muss man einfach ja in sich hineinhören, was für einen das Passende in dem Moment ist.
Absolut. Was hat dich denn bewogen, so von dem, wenn auch unbeliebten, aber sicheren Job des Bankers in die Selbstständigkeit zu gehen?
Der Schritt quasi in die Selbstständigkeit, das war, wenn man das so formulieren möchte, romantischer Natur. Und zwar hatte ich bis zu dem Zeitpunkt ja in der Volksbank gearbeitet, war da auch total zufrieden, finde das immer noch ein super Job. Zu dem Zeitpunkt war ich aber schon 5 Jahre in einer Fernbeziehung mit meiner Freundin. Und die Distanz quasi zwischen meinem Beruf oder meiner Angestellten-Tätigkeit und dort, wo meine Freundin gewohnt hat, das waren immer 130 Kilometer pro Strecke. Und das bin ich dann jedes Wochenende immer hin und zurück gefahren. Und irgendwann ja kommt man in den Moment, wo man einfach überlegt, okay, was will ich denn jetzt eigentlich für die Zukunft? Und das war dann quasi für mich so die Entscheidung zwischen meiner beruflichen Tätigkeit hier vor Ort und, wenn man das jetzt ganz romantisch formulieren möchte, zwischen der Liebe. Und das war dann quasi der Moment, wo ich gedacht habe, okay, die Entscheidung ist natürlich jetzt ganz klar. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, meinen Job zu kündigen, um einfach ja die räumliche Distanz zu verringern. Bin dann zu meiner Freundin nach Münster gezogen. Und ja, da ich sowieso schon lange mit dem Gedanken gespielt hatte, mich irgendwann mal selbstständig zu machen, weil ich das sehr spannend finde, war das dann quasi so der ausschlaggebende Moment, wo ich dachte, okay, du bist jetzt in einer neuen Stadt, du kennst hier keinen, dich kennt hier keiner, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dadurch, ja, quasi der Grund war der Umzug aufgrund der Liebe. Und im Hinterkopf hatte ich das sowieso von Anfang an immer und dann ja quasi alles auf eine Karte gesetzt und jetzt einfach mal machen und durchziehen. Und so ist quasi dann der Schritt in die Selbstständigkeit im Oktober 2018 gekommen.
Ja, ja. Du betreibst ja, ja mit deiner Website so einen Finanzratgeber. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, dass unsere Zuhörer ja erfahren, was sie auf deiner Website finden?
Ja, also meine Webseite klärt quasi die gängigsten Fragen zu den Themen Banking, Geldanlage als auch den verschiedensten Versicherungen. Das heißt, wenn man irgendeine Frage hat zu einem ganz bestimmten Thema und man wollte schon immer irgendwie darauf die Antwort erhalten, dann ist quasi so, ja, die Intention dahinter, dass man diese Frage bei Google eingeben kann beispielsweise und dann auf meiner Webseite die entsprechende Antwort davon erhält, ohne jetzt irgendwie ja zu einem ganz bestimmten Termin, zu einem ganz bestimmten Ort zu fahren, um dort halt die Person fragen zu können, sondern egal, ob man jetzt gerade auf der Couch liegt, im Bett liegt oder in der Badewanne sitzt, dass man quasi ja all die Fragen, die einem so auf der Seele brennen, im finanziellen Bereich einfach sofort beantwortet bekommt, einfach in dem Bereich starten zu können. Und das ist quasi das, was ich den ganzen Tag übertreibe, also quasi das Know-how, was ich die letzten Jahre über aufbauen durfte, ja, im Internet zu veröffentlichen und für jeden einsehbar zu machen. Das ist so quasi meine Tätigkeit.
Ja, sehr cool. Ja, dann lass uns nochmal zu deiner Anlagestrategie zurückkommen. Du hast ja gesagt, als du dann von der Bank weg bist, hast du dann auch deine aktiv gemanagten Fonds, bist du losgeworden, bist dann auch zum passiven Investitionsansatz übergegangen. Wie hast du da dann dein Portfolio zusammengestellt?
Also mein Portfolio sieht ungefähr so aus, dass ich habe den größten Teil meines Geldes in vermieteten Immobilien auf jeden Fall investiert. Und damals habe ich, ja, wie gerade schon quasi so angedeutet, einen großen Fokus drauf gelegt, immer mit relativ viel Eigenkapital auch gerade bei den ersten Wohnungen oder bei den ersten 2 Wohnungen zu arbeiten. Und dadurch hatte ich dann auch ja viele der Wertpapiere damals verkauft, um einfach das nötige Eigenkapital zur Verfügung zu haben. Und irgendwann war quasi der Moment gekommen, wo ich halt wirklich extrem fokussiert in dem Bereich vermieteter Immobilien vom Portfolio aufgestellt war. und habe jetzt die letzten Monate versucht, natürlich aufgrund der jungen Selbstständigkeit, weil man in den ersten Monaten, Jahren der Selbstständigkeit sowieso ist natürlich extrem schwierig, hat weitere Finanzierung bei der Bank zu bekommen, die natürlich auch nach wie vor solide sind. Das war dann quasi für mich auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, du kannst jetzt sowieso in diesem Immobilienbereich nicht weitermachen die erste Zeit, dann konzentrierst du dich jetzt erstmal darauf, eine gewisse Diversifikation, also eine andere Aufteilung in deinem gesamten Portfolio darzustellen, und habe mich dann die letzten Wochen, Monate mehr dann auf die Wertpapiere wieder konzentriert und einfach diesen Bereich ausgebaut. Mhm. Und genau, deswegen bin ich jetzt auch ursprünglich in vielen ETFs, sage ich mal, investiert gewesen. Ich hatte zu guter Letzt 7 verschiedene ETFs, die ich bespart hatte, wo aber ja viele der größten Top-10-Positionen genau diesem ETF die gleichen Unternehmen beinhaltet haben. Und dann bin ich jetzt tatsächlich vor 2 Wochen erst zu dem Entschluss gekommen, dass ich quasi alle ETFs, die ich bisher hatte, im Portfolio verkaufe und alles über einen einzigen ETF in Zukunft darstelle. Das heißt, mein gesamtes Depot oder beinhaltet derzeit nur einen einzigen ETF, der quasi weltweit investierend ist. Und da ist so quasi meine Strategie, das komplett simpel, einfach, langweilig aufzubauen und hoffentlich mit einem soliden, gesunden Wachstum in der Zukunft. Also komplett passiv aufgestellt. Ich habe keine einzelnen Aktien in meinem Depot, verzichte dadurch ganz bewusst auch auf eine mögliche Überrendite, hab dadurch ein super langweiliges Portfolio, aber habe natürlich auch den großen Vorteil, dass ich mich da entsprechend auch vom Zeiteinsatz zurückhalten kann und nicht die Unternehmensanalysen durchführen muss, mich nicht in die Unternehmen reinlesen muss. Und das ist quasi auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Denn vor dem Schritt in die Selbstständigkeit war ich tatsächlich auch in einzelnen Aktien investiert. Aber seit diesem Schritt in die Selbstständigkeit fokussiere ich mich ja lieber von meinem Zeiteinsatz mehr halt auf genau diesen Auf- und Ausbau meiner Tätigkeit und möchte an der Börse quasi ja solide mein Geld anlegen, aber mich da gar nicht weiter mit beschäftigen. Und deswegen ist für mich derzeit zumindest dieser vollständig passive Ansatz der richtige, auch wenn man natürlich da eine mögliche Überrendite und diesen Spaßfaktor eher unberücksichtigt lässt.
Ja. Wie teilt sich dann deine Vermögensstruktur auf? Also wie viel Prozent hast du jetzt im Bereich Immobilien und wie viel sind da jetzt in dem Fonds?
Ja, also ungefähr so kann man sich das vorstellen. 70% in vermieteten Immobilien, ungefähr 15% im Wertpapierbereich und nochmal 15% als Cashreserve für einfach Rücklagenbildung, wenn mal irgendwas ist, wenn irgendwelche Sonderumlagen vielleicht auch bei den Immobilien anfallen oder teure Reparaturen, da muss man natürlich auch immer die gewisse Liquidität im Hintergrund behalten. Und deswegen habe ich jetzt aktuell relativ hohe Cash-Positionen auf dem Tagesgeldkonto. Und genau, so bin ich da aufgestellt.
Ja, also da kann man ja jetzt nicht groß was falsch machen mit deinem langweiligen Depot, wie du es genannt hast. Langweilig, aber solide und eben mit wenig Aufwand. Bevor du das eben umstrukturiert hast und auch so ein bisschen mit Einzelaktien unterwegs warst, welche Fehler hast du da vielleicht gemacht? Was für Learnings hast du in dieser Zeit für dich mitgenommen? Woraus ja auch vielleicht jetzt diese Entscheidung resultiert ist, das Ganze eben ganz einfach runterzubrechen, eben nur auf diesen einen Fonds, der den gesamten Weltmarkt abdeckt.
Ja, das größte Learning, was ich für mich auch in den letzten Jahren rausgezogen habe, ist erstmal abzuchecken, was für eine eigene Risikotoleranz man eigentlich hat und welche Investments für einen das Richtige sind und da vielleicht auch mal so den größten Niederschlag mitzuteilen. Und zwar hatte ich damals kurz nach dem VW-Skandal im Jahr 2015 gedacht, okay, viele Autowerte sind jetzt, sag ich mal, im Wert ordentlich gedrückt worden. Jetzt hast du da eine super tolle Idee und setzt auf steigende Kurse, nicht bei VW selber, sondern bei Daimler. Hab dann Knockout-Zertifikat mir auf steigende Daimler-Kurse damals besorgt im Jahr 2015. Das ist richtig, richtig in die Hose gegangen. Und das war dann quasi auch der Moment, wo ich morgens in mein Depot geguckt hatte und hat gesehen, 3.000 Euro sind mal eben komplett weg.
Problem der Knockout-Zertifikate, ja.
Genau. Und das war, man kann sich das natürlich jetzt alles schönreden und das mache ich jetzt auch mal. Das war natürlich großes Lehrgeld und dadurch habe ich für die Zukunft da vieles mitnehmen können. In dem Moment selber, als auch merken, ist natürlich extrem hart gewesen und da muss man auch erstmal schlucken. Aber und trotzdem das jetzt mal einfach positiv zu formulieren. Dadurch habe ich jetzt einfach gelernt, in welchen Bereichen ich mich wohlfühle, womit ich auch gut schlafen kann und von welchen Investments ich zukünftig die Finger lasse. Und deswegen muss ich sagen, ja, war das vielleicht doch eine ganz gute Spekulation, auch wenn die jetzt im ersten Moment in die Hose gegangen ist. Aber das war auch so quasi der größte finanzielle Fehler, den ich damals gemacht hatte, einfach alles auf dieses oder auf diese Idee zu setzen, also nicht alles, aber einen großen Teil auf diese Idee zu setzen, die komplett dann in Luft sich aufgelöst hat. Und ja, wo man dann erstmal gucken muss, wie geht man jetzt damit um?
Ja, also ich glaube, diese Zeit macht ja auch jeder Banker mal durch, dass man mit Knockout-Zertifikaten hantiert. Ich erinnere mich auch noch, dass das so durch unser Team ging und man sich dann auch gegenseitig so ein bisschen aufgebauscht hat. Ich muss sagen, ich habe immer schon sehr starkes Risikomanagement betrieben und habe auch damals, also ich habe auch mitgemacht, habe mir auch den ein oder anderen, das ein oder andere Zertifikat auf den DAX geholt und auch auf den Ölpreis. Und die Ölpreisgeschichte, die ging auf jeden Fall auch richtig schief. Weil ich nur Geld genommen hatte, was aus anderen Aktiengewinnen kam. Also da habe ich gleich gesagt, ich investiere da nicht mein verdientes Geld rein, sondern gehe nur in solche Knockout-Zertifikatsgeschichten eben mit Börsengewinnen. Und so konnte ich dann meine Verluste da begrenzen. Mittlerweile handle ich auch keine Knockout-Zertifikate mehr. Also ich bin jetzt in Aktienoptionen übergegangen, wo man auch durchaus die Verluste machen kann, aber bessere Chancen hat als im Zertifikatmarkt. Ja. Und auch, ich sag mal, ganz anderes Risikomanagement betreiben kann, wenn man da eben das notwendige Know-how auch hat. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und auch wie du es dann damals quasi angegangen bist, das aus den Gewinnen zu machen, dann tut es natürlich, auch wenn es mal nicht so klappt, deutlich nochmal weniger weh, weil man ja quasi von seinem Grundkapital dadurch ja nichts verloren hat. Ja.
Ja. Jetzt hast du gerade so die Risikotoleranz angesprochen, das eben für sich auch herauszufinden. Und das ist, glaube ich, auch so die Krux bei vielen. Weil wenn man jetzt erstmal diese Frage gestellt bekommt, ja, wie risikobereit bist du, oder das auch mal an Zahlen festmacht, das ist in der Bank ja auch so üblich, bevor man eben in Wertpapiere investiert, da wird man dann gefragt, wie lange kannst du ruhig schlafen? Du hast 10.000 Euro investiert, wenn es jetzt 5% runtergeht, 10% runtergeht, 50% runtergeht. Und das Ganze ist ja in der Theorie, also wenn man sich das jetzt vorstellt, okay, 10.000 Euro, 10%, dann geht das halt mal eben 1.000 Euro runter. Ja, wäre okay für mich, geht's weiter. Aber das auch noch in der Praxis zu erleben, ist ja auch noch mal was anderes. Also was würdest du da anderen, die jetzt gerade auch noch am Anfang stehen, ihre Anlagestrategie entsprechend eben auch ihrer Risikobereitschaft festlegen wollen, wie sie das herausfinden für sich, wie risikobereit sie denn jetzt tatsächlich sind?
Also ich glaube, vielleicht auch nochmal vorab, so das Thema Risiko. Risiko entsteht in dem Moment halt für einen ganz besonders, wenn man nicht so wirklich weiß, was man eigentlich gerade tut. Und deswegen ist so quasi meine erste Empfehlung, dass wenn man in den Bereich einsteigen möchte, dass man sich ja einen Grundstock an Informationen aneignet, um überhaupt erstmal verstehen zu können, was man da eigentlich macht, wo man sein Geld rein investiert, um dann einfach auch natürlich die Chancen und Risiken einfach besser abwägen zu können für sich selber und schon vielleicht vorab abzuklären, ob das jetzt überhaupt was für mich ist, was ich spannend finde oder wo ich lieber die Finger von lassen möchte. Und dann ist aber auch so, zumindest mein persönlicher Ansatz, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Empfehlung aussprechen, aber ich sage einfach mal, wie ich es persönlich gemacht habe, dass wenn ich einen Bereich von Anfang an spannend fand, dass ich dann mit einem gewissen Teil meines Geldes einfach mal reingegangen bin, nicht viel, aber einfach ein bisschen Butter bei die Fische, wie sagt man, den Fuß in der Tür zu haben, erstmal zu gucken, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich tatsächlich mal Geld verlieren oder damit Geld verdienen sollte. Was macht das mit mir? Kann ich damit ruhig schlafen? Verfolge ich dann quasi von morgens bis abends nur noch die Börsenkurse? Oder wie reagiere ich als Mensch darauf? Und das ist so quasi der Schritt, wie ich das gemacht habe. Einfach mal mit einer Summe X des eigenen Geldes investieren, weil das immer noch ein großer Unterschied ist im Vergleich zum theoretischen Wissen, was man hat. Und wenn man jetzt eine Zahl sieht, weiß nicht, es geht 12 oder 10 oder 15% runter, dann sitzt man vielleicht da und sagt, ja, das finde ich eigentlich ganz okay oder das ist mir zu viel. Aber es ist ganz anderes Gefühl, auch ein ganz anderes Bauchgefühl, wenn man dann wirklich sein hart verdientes Geld investiert hat und genau die exakt gleichen Prozentwerte, sowohl im positiven als auch im negativen Bereich, was sich im Depot feststellt. Deswegen, ja, mein Ansatz war quasi erst einmal einen Grundstock an Informationen erlangen, Know-how aufbauen und dann mit kleinen Beträgen anfangen zu investieren und zu gucken, was das mit einem persönlich macht und wie man darauf reagiert.
Absolut. Also das hätte ich nicht anders sagen können. Genau so habe ich das für mich auch gemacht. Und ich sag mal, das ist auch, finde ich, so ein fortwährender Prozess, weil je mehr Vermögen man aufbaut, desto, ich sag mal, prozentual geht man vielleicht immer noch gleich viel Risiko ein, aber absolut stehen da auf einmal andere Zahlen. Und da merkt man dann auch wieder, mit steigendem Vermögen, passt es auch immer noch oder werde ich da jetzt unentspannter oder habe ich mich schon dran gewöhnt? Also da finde ich auch ganz wichtig, sich eben selbst zu beobachten, was du auch gesagt hattest, was das mit einem macht, wie man sich dabei fühlt und auch in beide Richtungen. Also das gilt ja sowohl für Verluste als auch Gewinne.
Ja, genau.
Ja, sehr cool. Ich habe am Ende immer drei Fragen, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Du darfst kurz und knackig darauf antworten.
Jawohl, alles klar.
Geld ist für dich was?
Mittel zum Zweck.
Reich sein bedeutet für dich?
Gesundheit zu besitzen und einfach auch zufrieden und glücklich zu sein mit seinem Leben. Und das ist für mich quasi reich sein. Ich würde das gar nicht so sehr im Geldsinne verstehen.
Ja. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Dann würde ich tatsächlich verrückterweise nichts anders machen im Alltag, denn ich habe das große Glück, meine Leidenschaft ausüben zu dürfen. Und quasi von morgens bis abends so das zu tun, was mir Spaß macht. Und deswegen würde ich, egal wie jetzt die Summe auf dem Konto ist, tatsächlich das nicht verändern. Denn selbst wenn ich jetzt eine Million auf dem Konto hätte, würde ich meinen Tag genauso gestalten wollen, einfach aufgrund der Tatsache, dass mir etwas fehlen würde, wenn ich das so nicht machen würde. Ich quasi bisher auch, wenn ich mir irgendwas gönnen möchte oder wenn ich an irgendwas Freude habe, dann versuche ich das auch irgendwie zu realisieren. Und ja, deswegen wäre meine Antwort, ich würde tatsächlich nichts anders machen.
Sehr schön. Also so soll es sein. Darauf, finde ich, sollte jeder von uns hinarbeiten, dass er ja die Dinge tut, die er am liebsten tut und davon so viel wie möglich, sagt man ja immer so schön.
Genau.
Ja, was steht bei dir jetzt am Wochenende an?
Am Wochenende hat meine Freundin Geburtstag, morgen. Genau, dann werde ich morgen mit ihr einen ganz entspannten, ruhigen Tag verbringen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen noch draußen in der Natur rumspielen. Ansonsten werde ich dann auch in den nächsten Tagen die Neuvermietung einer Wohnung bei mir vorbereiten. Das steht nämlich bei mir am 1. Mai an und da werde ich da auch aktiv werden. Und genau, so sehen bei mir die nächsten Tage aus.
Ja, spannend. Dann wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende, dass ihr einen schönen Geburtstag verbringt und danke dir, dass du heute zu Gast im Sparhelden-Podcast warst.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung, Saskia. Ich wünsche auch ein schönes Wochenende und ja, vielen Dank auch fürs Zuhören an alle, die dabei sind.
Tschüss, Ricardo.
Ciao, Saskia.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.